Deutschlandfunk Interview.
Und wir bleiben beim Thema, denn der Durchbruch in Sachen Ungarn, er wurde letztlich erkauft mit einem Deal mit, aber eben auch gegen Ungarn. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem CDU-Europa-Abgeordneten Dennis Radke gesprochen. Meine erste Frage, hat so ein Deal wie der mit Ungarn nicht mehr als ein Geschmäckle?
Ich finde nicht. Sie sagen jetzt nur, das kommt immer darauf an, ob man sagt, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer. Ich finde, es ist ein Riesenerfolg, weil wir haben ja auch gesagt, was ist sozusagen die Gegenleistung dafür, die zusätzlichen Mittel für die Ukraine werden dringend benötigt. Das Thema Mindestbesteuerung war den Mitgliedstaaten ein Herzensanliegen und für beides gibt es jetzt grünes Licht. Und im Umkehrschluss muss man sagen, es ist jetzt das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass tatsächlich wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Gelder zurückgehalten werden. So, Herr Orban versucht das jetzt natürlich als Riesenerfolg zu verkaufen. Zur Wahrheit gehört aber dazu, dass er sich überhaupt auf diesen Deal eingelassen hat. Also jetzt insgesamt 1,2 Milliarden statt 7,5 bekommt, zeigt doch auch, wie stark die finanzielle Abhängigkeit von Ungarn gegenüber der Europäischen Union ist. Nach Polen der zweitgrößte Empfänger. Und welche Bedeutung eben auch EU-Gelder für den ungarischen Haushalt haben. Also am Ende muss man sagen, finde ich, ist es kein Triumph für Herrn Orban, sondern es ist ein großer Erfolg für die Europäische Union.
Herr Radke, nun wird der Druck, Sie sagen es, auf Ungarn weiter aufrechterhalten. Man setzt im Grunde darauf, dass Viktor Orban am Ende diese EU-Milliarden so dringend braucht, dass er möglicherweise sein Land noch weiter auf den Pfad der rechtsstaatlichen Tugend zurückholt. Aber ist das nicht ein frommer Glaube bei Viktor Orban?
Naja, natürlich kennt man ihn als knallharten Spieler schon jahrelang. Aber Sie sehen ja, am Ende die Dinge zeigen Wirkung. Das Thema Geld ist in Wahrheit der einzige Hebel, der Herrn Orban wirklich beeindruckt. Also schneidende Reden und Appelle haben in den letzten Jahren nicht gewirkt. Und das Thema Geld ist und bleibt der wirksamste Hebel, um ihn auf diesem Weg auch zu zwingen. Und ich finde, das war ein erster richtiger und wichtiger Schritt. Und man muss jetzt nicht so pessimistisch in die Zukunft schauen. Natürlich, Herr Orban wird sich im Grundsatz nicht mehr ändern. Er wird auf seinem Politikstil, auf einem Stil mit Erpressung zu arbeiten, nichts anderes ist es ja gewesen, wird er vermutlich auch nicht verändern. Aber für die Menschen in Ungarn besteht doch Hoffnung, dass man mit diesem Vehikel der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus einziehen von Geldern wirklich Stück für Stück auch zu Verbesserungen kommt.
Nur wenn man solche Deals macht, Herr Radke, leidet da nicht die Autorität der EU, wenn man auf der anderen Seite sieht, worum es ging, nämlich um rechtsstaatliche Prinzipien, also letztlich ums Eingemachte der EU?
Warum soll die Glaubwürdigkeit da leiden? Also ich meine, am Ende ist klar, es gibt jetzt sozusagen auch für Herrn Orban keinen Rabatt in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Ich bleibe dabei, es ist jetzt zum ersten Mal gelungen und wer hätte das vor einigen Jahren noch für möglich gehalten, dass EU-Gelder einbehalten werden, eingefroren werden. Und von daher, das ist ja kein Prinzip, kein Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit. Diese Gelder werden ja nicht willkürlich zurückgehalten, sondern wir haben mit dem letzten mehrjährigen Finanzrahmen dieses Instrument geschaffen. Der Europäische Gerichtshof hat dafür grünes Licht gegeben. Und von daher bewegen wir uns mit dieser Entscheidung, die Gelder zurückzuhalten, auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit.
Gut, dann reden wir über eine andere Form von moralischer Autorität, die gelitten hat, nämlich im Europaparlament selbst durch den Korruptionsskandal um die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili. Eine von 14 Vizepräsidenten, muss man dazu sagen. Heute Vormittag gab es den einstimmigen Beschluss der Fraktionsvorsitzenden im Parlament. Sie wollen Kaili absetzen. Heute Nachmittag wird abgestimmt im Plenum. Am Ausgang daran gibt es wohl keinen Zweifel, oder?
Nein, da gibt's keinen Zweifel. Fraktionsübergreifend wird es dafür eine große Unterstützung geben. Es ist ja auch eine Zweidrittelmehrheit notwendig, aber an dem Ergebnis wird es nicht zu rütteln geben.
Wie groß ist das Entsetzen bei Ihnen im Plenum über Eva Kaili? Vielleicht auch die Wut über eine Kollegin, die den Ruf des Parlaments so schwer geschädigt hat?
Ja, natürlich ist Entsetzen und Wut sind groß bei solchen Vorgängen, weil wir kennen das ja auch aus der Vergangenheit von anderen Fällen, am Ende wird auch die überragende Mehrheit derjenigen, die einfach ehrlich und redlich ihre Arbeit machen, in Mitleidenschaft gezogen, in Mithaftung genommen. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass wir jetzt als Parlament von unserer Seite aus, ich meine, wir sind nicht die Staatsanwaltschaft, so wir dürfen und können und sollen auch nicht die Arbeit der Behörden beeinflussen, aber wir müssen von unserer Seite aus klar machen, dass wir so etwas nicht dulden, dass wir auch so etwas in unseren Reihen nicht akzeptieren können, weil es am Ende ja auch um die Hygiene des gesamten Systems geht und um die Akzeptanz von Demokratie und demokratischer Institutionen. Und wir haben gesehen, Herr Orban hat das ja schon genüsslich auf Twitter auch aufgespießt, den ganzen Vorgang. Nur es gibt zwischen dem Europäischen Parlament und Herrn Orban einen fundamentalen Unterschied. Bei uns sind solche Fälle Einzelfälle, bei Herrn Orban hat Korruptionssystem.
Reden wir noch kurz über den Umgang mit Katar, denn von dort soll das Geld, das bei Eva Kaili gefunden wurde, stammen. Wenn das bewiesen werden würde, wie soll die EU künftig mit Katar umgehen, Herr Röttke?
Ja gut, das Thema Visaerleichterung hätte sich damit natürlich für viele Jahre erstmal erledigt, weil man das natürlich in keiner Weise akzeptieren kann, dass ein Drittstaat sich auf diese Art und Weise versucht, Einfluss zu erkaufen, aber ich finde auch mit Blick auf Deutschland und auf den kürzlich abgeschlossenen Deal mit Katar zum Thema Gaslieferung, müssen jetzt Herr Scholz und Herr Habeck, die in ihren politischen Sonntagsreden gerne von Respekt und von Werten sprechen, deutlich machen, inwieweit diese politischen Sonntagsreden auch im politischen Alltag Wirkung entfalten und inwieweit das sozusagen auf diesen Gasdeal, der sowieso erst ab 2026 gilt und der kurzfristigen Lage überhaupt gar nicht weiterhilft, inwieweit dieser Deal aufrecht erhalten werden kann. Und auch mit Blick auf die Arbeit der EU und der Institutionen hier müssen wir natürlich auch nochmal die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft mit Einfluss von Drittstaaten, es muss sich ja nicht nur auf Katar begrenzen, umgehen, welche Regeln brauchen wir dafür. Und deswegen habe ich auch angeregt, dass wir zu diesem ganzen Thema Einflussnahme von außen und Korruption hier einen entsprechenden Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen.
Herr Röttke, da muss ich nochmal nachhaken beim Thema Gas. Kann es sich die EU, kann es sich Europa in der Lage, in der wir uns jetzt befinden, Stichwort drohende Gasknappheiten, jetzt und vielleicht auch im nächsten Winter wirklich leisten, nach Russland auch noch einen weiteren großen Gasförderer, nämlich Katar, die rote Karte zu zeigen?
Naja, also erstmal ist es ja kein Deal zwischen der EU und Katar, sondern zwischen Deutschland und Katar. Und Sie sprechen den jetzigen Winter und den nächsten Winter an. Und da kommt nicht ein Kubikmeter Gas aus Katar an, sondern erst ab 2026. Das heißt, wenn man sozusagen zu der Bewertung kommt, wir wollen ein solches Geschäft nun doch nicht machen, dann ist noch genügend Zeit sozusagen im Zweifelsfall auch auf andere Lieferanten umzuschwenken, sich um andere Lieferanten zu bemühen. Aber da ist es jetzt an Herrn Habeck und Herrn Schröder, das entsprechend zu prüfen.